Amen. Ja, wo sind wir denn? Mit Gott, durch Gott, für Gott ist das die Serie, wo wir haben. Und heute heißt Gottes Labyrinth ist das Thema. Das habe ich mir nicht rausgesucht. Ich habe nur den Text dazu rausgesucht. Und wo ich mich so mit dem beschäftigt habe, mit dem Ganzen, da habe ich gemerkt, dass Gottes Labyrinth, das Labyrinth ist ein Thema, das geht durch die ganze Bibel durch. Das ist ein Labyrinth. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, vermutlich ein Engländer, weil die können gut mit Grün gut umgehen und haben hier ein schönes Labyrinth gemacht. Wer kann von mir sagen, wie man Labyrinth definiert? Architekt davor? Das habe ich mir gedacht. Labyrinth bezeichnet ein System von Linien oder Wegen, das durch zahlreiche Richtungsänderungen ein Verfolgen oder Abschreiten des Musters zu einem Rätsel macht. Also ich glaube, wenn man in dem Ding drin ist, dann muss ich was zum Essen mitnehmen. Wer kann sein, da kommst du nicht mehr raus. Hier ein modernes Labyrinth. Wer kennt den Künstler? Grundwasser, jawohl, ein Bildungsbürger in unserer Mitte. Wann ist er geboren? Nein! 15.12.1928 als Sohn einer jüdischen Frau und gestorben ist er am 19. Februar, also eigentlich vor ein paar Tagen im Jahr 2000. Da war er auf der Queen Mary, wollte heimfahren, hat das Ende auf der Queen Mary erlebt. Und das ist auch ein Labyrinth und ich sage mal, da kennst du überhaupt nicht mehr aus. Es geht eigentlich um die Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 6 bis 10, aber ich habe gemerkt, man muss viel weiter vorne damit anfangen. Das Labyrinth, das menschliche Leben, sage ich jetzt mal, das ist ein Labyrinth, als ich noch nicht gläubig war. So mit 20, wo man eigentlich schon die ersten Gehirnwindungen sich gebildet haben, habe ich gedacht, ich begreife das Spiel, begreife ich nicht. Ich weiß nicht, ich kann machen, was ich will. Ich lande immer irgendwo in einer Sackgasse oder es geht schief oder es läuft schief. Es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, dass es mit Adam und Eva, als es begonnen hat, dass es doch nicht so war. Sondern dass da der Mensch mit Gott in Kontakt war, da gab es keine Rätsel, da gab es nichts Verborgenes, da gab es eine ungestörte Beziehung zum Vater und die haben sich wohlgefühlt. Und sie haben dann auf den Teufel gehört, der gesagt hat, ihr könnt nicht werden wie Gott. Und dann ist diese Verbindung abgebrochen, unterbrochen worden. Ja? Und wenn Gott nicht immer wieder nachgefragt hätte, wäre das auch so geblieben. Und ich sage, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass wenn Gott nicht in dieses Labyrinth, in dieses Chaos hineinspricht, dann passiert nichts. Ja? Wenn Gott nicht zum Noah gesagt hätte, bau dir eine Arche, nimm deine Familie mit rein, weil ich werde Flut bringen, dann wären die alle mit untergegangen. Aber Gott wollte den Menschen helfen, aber den anderen Menschen waren nicht zum Helfen. Ja? Die waren so böse. Wir denken immer so humanistisch. Ja, das kann man doch nicht machen. Was macht Gott da? Aber die Leute waren so böse. Und Gott hat zu Noah gesprochen, der hat das Ding gebaut, hat die 8 Leute gerettet, die da dabei waren. Und dann können wir nachschauen, Abraham, die Patriarchen, Mose, Josua, Gott hat immer wieder hineingesprochen in dieses Labyrinth. Und ohne das hätte die Leute nichts wissen. Ohne das hätte Abraham, wäre der verfault in da, wo er herkam. Ja, in Ur in Chaldea, da wäre heute noch. Und Gott hat zu ihm geredet und er ist aufgebrochen. Und aus dem Volk dann hat er zu Israel geredet im Gesetz. Das lese ich gerade zur Zeit durch in meiner Bibel lese. Und da habe ich auch schon gedacht, also wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, ich hätte es nicht lange überlebt. Weil du hast so viel Dinge, gegen die du verstoßen kannst, ja. Und Fehler, und man sieht es ja, wo es das Heiligtum, wo die Söhne vom Aaron geopfert haben, haben das falsche Feuer genommen, falsche Pfanne, ich weiß nicht mehr genau, und sind tot umgeflogen. Ja. Aber Gott hat trotzdem Offenbarung gegeben. Gott hat was von sich preisgegeben und hat es nicht gezeigt, ihr sollt es so und so machen und nicht so und so, wie die Völker das draußen machen. Gott wollte einen Unterschied machen zwischen seinem Volk und er hat in dieses Labyrinth, in dem sie herausgekommen sind, hat er hineingesprochen und hat ihnen Offenbarung gegeben. Also dieses Thema, dass der Mensch Offenbarung braucht, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und ich sage mal, das zieht sich durch meinen Alltag durch. Das brauche ich jeden Tag. Das brauche ich jeden Tag, wenn ich aufstehe und ich vertraue mich meinem Fahrrad an und fahre da draußen rum. Da musst du auf die Stimme Gottes hören, was sagt, du mal hier ein bisschen langsam, fahr da mal ein bisschen schneller. Und da bin ich dankbar dafür, dass Gott in mein Leben und hoffentlich auch in euers hineinspricht. Am Ende der Zeit, sagt die Bibel, hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus in dieses Labyrinth, in dieses Verborgene, wo kein Mensch durchblickt, hineingesprochen. Und das Schöne ist, er hat den einzig möglichen Ausweg aus diesem Labyrinth gezeigt, wie wir da rauskommen können. Der einzig mögliche Weg ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und das müssen wir uns merken, da muss ich gleich einen Schluck drauf trinken. Das müssen wir uns merken, wir leben in Zeiten, wo das nicht mehr selbstverständlich ist. Ja? Wo alles Mögliche möglich ist. Aber dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist, der gekommen ist, sein Leben für uns zu geben, um uns zu erlösen von unserer Schuld und uns ein neues Leben zu geben. Das ist nicht bloß, steht nicht irgendwo bloß auf einem Papier, auf einem Tauschschein, sondern es passiert in Realität. Ein Leben, wo Jesus hineinkommt, das verändert sich. Das wird neu. Das hat eine ganz andere Qualität. Ja. Da läufst du nicht mehr im Labyrinth rum, sondern Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das Licht des Lebens. Der läuft nicht mehr in der Finsternis, sondern er hat das Licht des Lebens und er weiß, wohin geht. Er haut seinen Schädel nicht irgendwo nach, weil er nichts mehr sieht oder nicht weiß, wo es lang geht, sondern er weiß, da und da hat der Herr mich hingestellt, will mich da hinführen. Okay. So. In Apostelgeschichte 15. Also da muss ich noch vorher ein bisschen ausholen. Paulus und Barnabas, die kamen von ihrer ersten Missionsreise zurück und sind dann nach Antiochia gekommen, selber nachher noch auf der Landkarte, und haben dort die Brüder gestärkt und die Schwestern vermutlich auch. Und dann sind von Jerusalem Männer heruntergekommen, die hat keiner geschickt, die kamen halt. Und die haben zu den Gläubigen gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, also zu den Männern, ihr müsst euch beschneiden lassen, damit ihr zu Christus gehört, damit ihr gerettet werden könnt. Ja. Und der Paulus hat es gehört und hat gedacht, er hört nicht recht. Ja. Und dann haben die da theologische Streits geführt, was jetzt gilt. Eigentlich ging es um die Frage, was ist mit dem Gesetz? Und da war so wieder so ein Punkt im Labyrinth drin, da muss man entscheiden, wo geht's lang? Ja. Gilt das Gesetz noch? Oder gilt es nicht mehr? Oder was machen wir mit dem Gesetz? Und dann hat man sich in Antiochia darauf geeinigt, es gehen Brüder nach Jerusalem und dann sollen die Älteste und die Apostel sollen darüber beraten. Und dann kommt dieses Apostelkonzil in der Apostelgeschichte Kapitel 15 und das ist ganz bemerkenswert. Dieser Abschnitt, das ist genau die Mitte von der Apostelgeschichte. Also dieser Text steht genau in der Mitte, hat also eine zentrale Bedeutung und ist das Herz des Evangeliums, was da festgelegt wird. Ja. Und dort hat man sich beraten und dann wurde festgelegt, dass auf die Heidenchristen keine Lasten des mosaischen Gesetzes gelegt werden dürfe, außer sich von folgenden Dingen zu enthalten. Götzendienst. Also die Anbetung von irgendwelchen Gottheiten, Götzenopfer mitzumachen oder sonst irgendwas. Also Kontakt mit Götzen zu vermeiden. Ja, das Das geht gar nicht. Also du kannst entweder Jesus dienen, du kannst Gott dienen, aber nicht gleichzeitig an andere Götzen. Sehen wir heute in viele Teile der Welt, wo Christen auch solche Sachen machen, mit Voodoo-Praktiken, die haben ein Jesus-Bild, eine Jesus-Statue dran und auf der anderen Seite haben sie ihre Puppen, wo sie ihre Nadeln einstechen. Ja, nur als Beispiel. Dann Blut Unersticktes zu essen. Steht in Mose, dritter Buch Mose, steht es drin, wer Blut isst, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Also das ist echt ein Hammer. Und ich sag mal, das wurde hier auch nicht mit aufgenommen, weil man das gesetzesmäßig verstanden hat, sondern wir müssen das heute so verstehen, dass damals die Gemeinden war ja aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Ja. Und der Judenchrist, der, ich sag mal, sein Leben lang nichts anderes gehört hat, wenn er das sehen täte, wie ein Heidenchrist hier dieses Blut oder Ersticktes ist, die hätte die Krise gekriegt. Und dann hat man gesagt, ja, da lasst es sein, Blut und Ersticktes, esst er nicht. Und ich sag mal, mit dem können wir leben, oder? Wenn jetzt kein Blut und kein Ersticktes ist, stirbst du nicht, sag jetzt mal. Mit dem kann man leben und das ist ein Gebot der Liebe, der andere gegenüber, dass man auf die Juden, ich sage mal, dass man das einfach achtet. Lesen wir übrigens in den Apostelbriefe, Paulus und so weiter, lesen wir nichts mehr davon. Also wenn du heute ein Blutwurst isst, als Schwabe, Blut- und Leberwurst, wirst nicht ausgerottet, ja, kein Problem, sage ich jetzt mal. Ja. Man darf auch Bluttransfusionen machen, so nicht wie die Zeuge Jehovas, die das ablehnen, weil sie das mit dem hier verbinden, ist Quatsch. Ja. Sondern das darf man machen, kein Problem. Dann Unzucht, das heißt auf Griechisch Porneia, bedeutet außereheliche Beziehungen. Wo ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist klar. Aber so ein bisschen tief nachdachte, aber so ein bisschen recherchiert habe, so klar ist das eigentlich gar nicht. Was da damit gemeint ist, das Wort kommt zum Beispiel vor, als Jesus in der Bergpredigt sagt, dass man seine Frau nicht entlassen darf. Ja? Außer wegen Unzucht. Das bedeutet Porneia. Und das bedeutet eigentlich, dass jemand schon vor der Ehe Verkehr mit jemand anders gehabt hat. Wenn das dann rauskommt, dass man dann sagt, also mit dem brauche ich nicht länger verheiratet zu sein, oder wenn ein richtiger Ehebruch stattgefunden hat, dann darf man sich scheiden lassen. Und ich glaube, dass hier auch das gemeint ist, dass es da auch ging um Tempelprostitution. Ja? Da war in jeder größeren Stadt gab es einen Tempel von irgendeiner Artemis oder Astarte oder was auch immer. Oder irgendwelche römische, griechische Götter, Göttinnen. Und wo auch Tempelprostitution stattfand. Und das war früher ganz normal, da ging man hin. Das ist wie, wenn man sich eine Schachtel Zigaretten kauft. Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Nichts dabei, kein Problem. Und das wollte man denen sagen, das geht nicht. Ja. Das müsst ihr euch enthalten. Und ich sage mal, da kann man leben. Kann man auch leben mit. Das ist jetzt kein Joch, was man den Leuten aufgelegt hat. So, und jetzt lesen wir uns mal vor, wie das passiert ist. Also die haben darüber geredet, alle haben ihre Meinung gesagt. Und als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt wird Prophet Amos zitiert. Nach diesem will ich zurückkehren, wieder aufbauen, die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Trümmer will ich wiederbauen und sie aufrichten, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von Verunreinigung der Götzen, von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Ja. Das haben die da beschlossen. Und dann hat man einen Brief geschrieben, den der Paulus dann mitgenommen hat und der Barnabas. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfer und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Ja, diesen Brief haben Paulus und Barnabas mitgenommen und sind wieder nach Antiochia runtergegangen. Und wenn man das so liest, dann sage ich mal, ist total unkompliziert. Das ist total unkompliziert. Wort Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Also es gibt kein Jesus und. Kein Jesus und Beschneidung, kein Jesus und Gesetz halten, kein Jesus und bestimmte Kleidung anziehen oder sonst irgendwas. Sondern glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und wenn du das dann an dich, an das hältst und das beachtest, dann machst du es richtig, ja. Wie einfach ist das? Kann das sein? Keine komplizierte Formulierungen, keine Sachen, wo man durchsteigen muss, wo man studieren muss. Einfach das machen. Fertig. Ja. Und liebe Geschwister, ich komme nicht drum hin, das zu sagen, wenn man sich an diese Dinge gehalten hätte, dann wären in der Christenheit viele Dinge anders gelaufen. Ja. Wenn wir das so miterleben, ist ja in alle Medien zurzeit mit diesem Missbrauchskongress oder Treffen, was sie in der katholischen Kirche abhalten, wo man darüber berät, wie man jetzt mit ihrer Sache umgeht, wie man das transparent macht, wie man es vielleicht verhindert oder wie auch immer. Und ich habe da vor 14 Tagen war das ungefähr, habe ich so ein Interview oder Gespräch mit einer ehemaligen Nonne, die missbraucht worden ist von einem Priester, ja, und nicht bloß einmal, und die ein bisschen erzählt hat, wie es in die Klöster zugeht, dass da in Südamerika Nonne aus, es stimmt wirklich, das ist kein Märchen jetzt, da war eine Nonne ausgewählt, die war zum Bischof geschickt, der macht mit ihnen, was er will, und dann schickt er sie wieder zurück. Und ich konnte es gar nicht glauben, aber als ein Gespräch mit dieser ehemaligen Nonne und mit einem Kardinal stattgefunden hat, also im Bayerischen Rundfunk, das kann man in der Mediathek nachlesen, und er das alles so bestätigt hat und hat gesagt, im Süden ist es noch viel schlimmer, in Afrika, Indien, da ist es noch viel schlimmer, da denke ich, was tut sich da auf? Versteht? Es geht nicht darum, mit Finger da drauf zu zeigen oder Dinge, ja, zum Glück sind wir nicht so, sondern was tut sich da auf, wenn man das Evangelium verlässt? Ja? Wenn man da davon abweicht, wenn man, versteht ihr, wenn einer von Neuem geboren ist, der will sowas nicht mehr machen, ja? Aber wenn jemand unter einem Gesetz lebt, das man frisch aufgelegt hat, was man tun darf, was man nicht tut, was eine Sünde ist, was eine Todsünde ist und so weiter, wenn man einen Priester zwischen Gott und dem Gläubigen stellt, oder Heilige oder sonst irgendwas, wo die Bibel ganz klar sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus, der uns erlöst hat am Kreuz. Es gibt nichts dazwischen. Ja? Der Timmy steht nicht zwischen mir und zwischen Jesus, sondern jeder von uns hat seine persönliche Beziehung zu Jesus. Ohne Priester. Wir sind alle selber Priester, sagt die Bibel. Ja, das allgemeine Priestertum. Das ist ein Ding. Und wenn man lehrt, dass man mit der Taufe in der Kirche zur Kirche gehört, dass man von neuem geboren ist. Ich bin zum Beispiel auch gefirmt worden als 12-Jähriger, habe gar nicht gewusst, was es ist. Ich bin halt in die Wengenkirche reingesessen und dann kam der Bischof, hat ihr eine mit zwei Fingern leicht geklebt und hat gesagt, jetzt hast du den Heiligen Geist empfangen. Ich wusste gar nicht, wie man geschah. Und ist ja klar, es ist ja nichts geschehen. Ist ja logisch. Und wenn man es geht ja auch nicht darum, um die katholische Kirche oder so, ja, sondern es geht darum, was passiert, wenn man das Wort Gottes verlässt. Und das kann jedem von uns genauso passieren. Ja. Wenn man immer lehrt, dass man von Neuem geboren werden muss, wenn man sagt, es reicht, du bist getauft, du bist in der Kirche, du bist gerettet. Es ist nicht so. Die Bibel sagt was anderes. Und darum müssen wir wissen, was in unserem Neuen Testament drinnen steht. Das müssen wir wissen, weil es kommen jetzt so viele Leute und es werden noch mehr kommen, die sagen, du musst die Bibel anders verstehen. Du musst einen anderen Zugang kriegen. Ja, wir haben eine historisch-kritische Methode, die zeigt, das kann man immer so glauben, wie das mal früher war. Das stimmt alles. Auferstehung stimmt nicht, Jungfrauengeburt stimmt nicht. Ich mache das manchmal so. War ja auf der Homepage von der EKD, Evangelischen Kirchen Deutschlands, gell? Und da gibt es dann das ABC des Glaubens. Und ich bin so, bei A gibt es Abraham und Adam und Eva und so weiter. Und er denkt, jetzt guckst du mal, was unter J kommt. Er denkt, unter Jesus, ja, was steht da drin? Soll ich euch sagen? Nix. Da kommt der Name Jesus gar nicht vor. Da haust du den Vogel aus. Da, versteht ihr, da steht was, da stehen Sachen drin über Energiefaster und CO2 einsparen und was weiß ich, kein Fleisch essen, alles vertreten, aber über unseren Erlöser steht nichts mehr drin. Ich weiß nicht, ob ihr Dante's Peak kennt. Wer kennt Dante's Peak, den Film mit dem Vulkanausbruch? Uli, sonst niemand. Müsst es mal angucken. Da ist mir, da habe ich Offenbarung gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr die dann auch kriegt. Da ist Pierce Brosnan, ist Hauptdarsteller in diesem Film. Ja, der spielt so einen Wissenschaftler und da ist so ein Wissenschaftlerteam, die sind an Dante's Peak, das ist so ein Vulkan, der brummelt immer wieder, mal grummelt und das, die wollen gucken, ob man das vorhersagen kann, ob der ausbricht. Und die sind dabei die Tor ein paar Wochen und dann sagt, ja, das ist die Forschungsstation, das können wir einstellen, da wird nichts passieren. Und der Pierce Brosnan, also ich weiß nicht, welche der hat halt die Rolle eines Wissenschaftlers gespielt, der war so, hat sich so ein bisschen umguckt, der kam dann wieder zurück und hat gesagt, Leute, wir können nicht gehen, wir müssen da bleiben, das Ding geht hoch. Aber was, das geht nur hoch, ist alles normal, alle keine Ausschläge, alles. Und dann hat er gesagt, das muss man so verstehen. Ein Frosch, wenn er im kalten Wasser sitzt und man tut es immer ein bisschen aufheizen und irgendwann mal ist der tot. Weil dann wird es so heiß, das überlebt er nicht. Ja? Ich weiß nicht, ich habe diesen Test noch nie gemacht, persönlich. Ich glaube, das darf man auch nicht. Aber habe ich schon öfters gehört, wird schon so sein. Ja? Und er hat gesagt, wir sind, wer war das? Thomas, gib mal Zeugnis dann nachher. Auf jeden Fall hat Herr Pierce Brosnan gesagt, Leute, das ist hier wie mit dem Frosch, das Wasser ist schon, das kocht schon fast und wir meinen, das ist lauwarm. Ja. Und es kocht, dann bleibt man halt da. Ja. Und dann ist mir das aufgegangen, dass wir heute, in dieser Zeit, in die wo wir jetzt leben, dass wir auch denken, hey, das ist halt ein bisschen wärmer wie sonst, aber ich glaube, dass es schon mächtig hat anfangen zu blubbern. Dass wir viel weiter in unserer Zeit fortgeschritten sind, dagegen, also der Wiederkunft Jesu entgegen, wie wir es glauben. Und Jesus sagt, ich komme zu einem Zeitpunkt, wo es keiner von euch vermutet. Und wenn wir in die Welt hinausgucken, am besten liest keine Nachrichten mehr, guckst nichts mehr, weil die spinnen überall. Das ist nicht begrenzt, ja, auf Deutschland. Habe ich gehört, ich glaube, es war in Mecklenburg-Vorpommern oder so, irgendwo da oben, da wollen die Schulen Kinder an Alkohol heranführen. Und dann macht man Probe trinken. Hat das jemand sonst noch gehört, außer mir? Sag, gucke dir. Ja, Conny, danke schön. Ein und zwei Zeugen ist richtig, ja, das ist stimmt eine Sache. Und ich denke, ja, zu der Zeit da hätte ich auch Schüler sein möchte. Da hätte ich mich auch sanft herangedrungen und gucken, was ich vertrage. Ja, du fängst mit Alkohol an, ja, da machen wir mal eine Haschischrunde und so weiter. Wie viel verträgt man, wie geht man damit um? Ja, die können nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben. Und nee, da fällt dir nichts mehr ein. Ich will bloß sagen, also das ist meine persönliche Überzeugung, kann jeder denken, wie er will. Ja. Das ist nicht. Aber ich glaube, dass wir schon viel verweigern. Auch diese Skandale jetzt in der katholischen Kirche, das geht ja nicht erst seit 2 Wochen, das geht ja unter Umständen schon Jahrhunderte lang. Ja. Und in der evangelischen Kirche war es nicht anders. Und ich sage mal, wir sehen schon viel, der Abfall vom Glauben, der ist schon viel weiter vorangeschritten, wie wir das vielleicht empfinden. Aber ich glaube, wir müssen wirklich gucken, wir müssen unsere Bibel lesen, wir müssen wissen, was da drin steht. Und vor allem, wir müssen das glauben und leben. Ja? Das hat jetzt mit Gesetz nichts zu tun, sondern das Wort Gottes will uns verändern. Und das brauchen wir jeden Tag. Ich sage mal Fahrradbeispiel. Das brauche ich, wenn ich an der Donauufer am Samstagmittag entlang fahre. Bei schönem Wetter brauchst du das. Weil sonst regst du alle 5 Meter regst du auf über Handymarschierer, über Menschenketten, die sich auf dem Fahrradweg bewegen. Also ob es nichts anderes gäbe, Tät und so weiter. Verstehst du, oder im Straßenverkehr ist es genauso. Oder es ist egal, wo du hinkommst. Früher hat man gesagt, bei uns im Geschäft, das hilft bloß im Suff aus. Vielleicht war es in anderen Betrieben auch so. Und heute müssen wir sagen, als Christen, das hilft nur mit dem Heiligen Geist aus. Anders geht's nicht. Du brauchst den Heiligen Geist, damit du in diese Zeiten überstehen kannst, dass du siegreich daraus hervorgehen kannst. Ja? Anders geht's nicht. Das Evangelium ist ganz einfach. Das kann jeder begreifen. Ja? Und Gott gibt Offenbarung, damit wir das verstehen. Also, machen wir nochmal fast mal eine Zwischenzusammenfassung. Apostel kommt hin zu Jerusalem. Brief an die Gemeinde in Antiochia, überbracht durch Paulus und Barnabas. Die haben den Brief mitgenommen, beglaubigt von denen, unterschrieben. Und dann trennen sich Paulus und Barnabas, die trennen sich. Die haben Zoff miteinander gehabt. Da ging es um den Johannes, Johannes Markus, den Mitarbeiter, ja. Der hat sie auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen. Ich sage mal, hat ein Buße getan. Barnabas hat gesagt, also, den nehmen wir wieder mit. Paulus hat gesagt, den nehme ich mit. Doch, den nehmen wir mit, der ist ein guter Kerl, der hat sich gebessert, der hat Buße getan. Paulus hat gesagt, den nehme ich nicht mit. Und dann steht in der Bibel drin, dass sie hart aneinander geraten sind. Unter solche Gottesmänner, ja, kommt es vor, hart aneinander geraten sind. Und dann hat der Barnabas gesagt, was ich jetzt denke, hat er nicht gesagt. Ich nehme den Markus mit und du kannst machen, was du willst. Ja. Und dann ist der Paulus mit dem Silas aufgebrochen zur zweiten Missionsreise. Unterwegs in einer Stadt, wo heute Türkei liegt, haben sie den Timotheus getroffen. Gute Mutter gehabt, jüdische Mutter, die ihn im Glauben erzogen hat, also christlichen Glauben und eine gute Großmutter. Und dann haben sie den mitgenommen. Paulus hat diesen Mann beschnitten. Ja. Aber es ging darum, ja, den Juden ein Jude zu sein. Dass keiner irgendwas sagen kann. Es ging nicht darum, dass er ein richtiger Christ ist, wenn er beschnitten ist, sondern dass die sind ja immer erst in jüdische Synagoge gegangen. Also, dann sind sie nach Derbe und nach Lystra, wo man auch auf der Karte noch sehen gelangt. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, oder Timotheus, wenn man es richtig ausspricht, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befragung die Beschlüsse mit oder teilen sie ihnen zur Befolgung? Wenn der graue Star hast, darf man auf Schwäbisch sagen, das ist ein Scheiß. Aber es ist noch im Anfangsstadium. Denn sie kannten alle seinen Vater, als sie aber die Stelle zogen, teilte sie ihnen zur Befolgung der Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Und jetzt kommt es, die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Also die haben jetzt da keine große Offenbarung gehabt, als sie in Antiochia fertig waren, sondern jetzt hat der Paulus gesagt, jetzt gehen wir da hin und gucken nach denen und nehmen den Brief mit und erklären das denen auch nochmal. Und dann sind also viele Leute, die dort gelehrt haben, also nicht bloß der Paulus und der Silas oder Timotheus, sondern andere auch noch, und die Gemeinden wurden im Glauben befestigt und nehmen täglich an Zahl zu. Super. Da sehen wir mal, wie wichtig eine gute Lehre ist, ja, dass man gute Lehre hat, gute Lehre hört, dass man im Glaube, weil das Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Ja. Wenn du kein Wort Gottes hörst oder liest, dann kann kein Glaube kommen. Der ist da drin verborgen. So, und jetzt zeige ich mal die Karte. Habe ich schon lange versprochen. Also hier ist Jerusalem, hier ist Antiochia. Und die sind runtergelaufen, hier runter. Das wird so 500, 600 Kilometer sein. Haben den Apostel gezielt und dann sind sie wieder hochgelaufen, haben das denen alles erklärt. Und dann sind sie hier, da eine ist Derbe, da haben sie der Timotheus kennengelernt und dann ist Lystra. Und dann sind die da oben rumgeschwirrt. Und dann muss man mal sagen, die haben kein Auto gehabt, kein SUV, nichts. Die sind da gelaufen und ich glaube, das ist keine, sagen wir mal, gemäßigte Zone, da war es vielleicht warm. Und sie haben, ich sage jetzt mal so, die haben das gemacht, steht in den Sprüchen drin, was dir vor deine Hände kommt zu tun, das tu. Ja. Das haben sie gesehen, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir jetzt machen, die Gemeinde nochmal aufklären, aufgleisen über alles und sie stärken. Und als dann das alles erledigt war, war der Weg frei, dann konnte es weitergehen. Ja. Und ich sage mal nochmal ein Stück zurück, als das mit dem Gesetz und dem Evangelium geklärt war, da konnte die Mission eigentlich richtig losgehen. Ja. Weil das so eine Grundsatzfrage war und dann war der Weg frei, dass man weitergehen konnte. Und dann lesen wir im Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 6. Sie zogen aber Phrygien, sehen wir nachher auf der Karte nochmal, und die galatische Landschaft. Wisst ihr, was die Galater sind? Thomas? Kelten. Ja, das sind Kelten gewesen. Die haben sich da, die Kelten waren überall, die haben nicht Leser und Schreiber können, aber die haben sich überall niedergelassen. Ja. Die haben schöne Goldsachen schön machen können und so weiter, waren gute Krieger. Und da waren sie auf Zack, aber schriftlich haben sie eigentlich so gut wie nichts hinterlassen. Die Schreiber ganz nichts hinterlassen. Und da sind die durch diese Landschaft gezogen, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren. Fände ich hochinteressant. Das war eigentlich das, was mich so fasziniert hat, darüber zu reden. Die wurden vom Heiligen Geist gehindert. Ja. Die wollten links abbiegen nach Kleinasien rein und haben gesagt, gibt es noch viele, viele Städte, so, wo man nicht erreicht hat, und wollten das machen. Keine böse Absicht, keine Sünde, nichts. Und der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Ja. Muss ich umblättern? Der Heilige Geist gibt keine Erklärung ab, warum und wieso. Der macht es einfach. Und die sind gehorsam gewesen. Und ich sage mal, da war nicht bloß der Führer Paulus, der Chef der Truppe, ja, der hat gesagt, oh, ich glaube, da gehen wir nicht mehr, sondern die haben das alle gemeinsam empfangen. Das ist, ich sage mal, ein ganz wichtiges Merkmal der neutestamentlichen Gemeinde, dass nicht einer das Sager übers Alle hat, sondern dass viele gemeinsam das aussehen und spüren in ihrem Herzen. Ja, da brauche ich keine Prophetie nicht, da merkt man irgendwie, hey, das soll man, passt irgendwie nicht, das passt irgendwie nicht. Ja. Ich könnte jetzt eine kleine Geschichte von vor 40 Jahren erzählen, oder waren es äußer 40, Das mache ich aber jetzt nicht. Da hat der Heilige Geist, ich mache es ganz kurz, da hat der Heilige Geist gesagt, fahr nicht nach Marokko. Ich kannte diese Stimme nicht. Ich habe gedacht, wer will mir sowas erzählen? Bin dann gefahren. Damals ist man noch nicht für 80 Euro geflogen, sondern 3 Tage runter mit dem Zug, 1,5 Tage in Marokko, 1 Tag Sonnenbrand, dann wieder 1 Tag zurück zur Küste, 3 Tage nach Hause. Also war ungefähr 9 Tage weg, als meine Mutter mich mit großen Augen empfing. Ja, ich denke, du kommst erst in 4 Wochen mit. Nee. Und das habe ich mir von meinem Leben lang gemerkt. Von meinem Leben lang, wenn diese Stimme, wenn ich irgendwie merke, lass die Finger davon, dann mache ich es nicht mehr. Weil ich habe mir wirklich die Haut, wirklich die Haut verbrannt. Ich habe so Angst noch nie wie in meinem Leben gehabt, wo ich in Tanger war. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mich gefreut habe, als mir Amerikaner entgegengekommen sind. Ich habe gesagt, das sind zivilisierte Menschen. Ja, so einsam und verlassen und unsicher und rechtlos habe ich mich noch nie gefühlt. Und ich war froh, ich bin geflohen aus diesem Land. Heute wird mir das nicht passieren. Ja? Aber damals war das so. Und ich glaube, das war bei denen so etwas Ähnliches, dass der Heilige Geist gesagt hat, nee, da nicht. Ja? Hat nicht gesagt, warum und wieso. Und dann haben sie es gelassen. Als sie aber gegen Mysien hinkommen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Dann wollten sie jetzt nicht links abbiegen, sind sie ein bisschen weiter, wollten sie rechts abbiegen, Richtung Indien, sage ich jetzt mal, Afghanistan. Ja? Na ja, dann laufen halt, wenn es links nicht geht, laufen halt rechts, macht ja nichts. Und dann sind sie rechts drum und Geist Jesu hat gesagt, nee, auch nicht. Interessant ist auch, er sagt auch nicht, wonach, ja. Er sagt auch nicht, wonach. Du hast manchmal was vom Herrn, nee, lass die Finger drauf. Er sagt aber auch nicht, was dann. Wisst ihr, und das bringt uns in eine Abhängigkeit vom Herrn hinein, ja, dass man warten kann, bis der Weg frei ist, ja. Es muss nicht alles sofort passieren, wie in unserer Insender, ein Klick und du hast dein Amazon-Paket. So funktioniert es bei Gott nicht, sondern das dauert ein bisschen. Ja. Da geht es um den richtigen Zeitpunkt. Also sie durften nicht gehen. Sie blieben im Gehorsam und dann muss man auch sehen, das gilt für unser Leben genauso, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Gott weiß, was kommt. Ja. Wir wissen es nicht. Wir haben null Ahnung. Wir wissen nicht, was morgen ist. Gott hat einen Plan. Und er wollte, dass sein Plan gemacht wird, weil es der beste Plan ist. Und da haben sie drauf gewartet. Und dann sind sie weitergelaufen. Oh, habe ich was ausgeschaltet? Ja, schönes Bild. Dead End Road. Deutsch heißt so, ich sag mal, unsensibel Sackgasse. Wenn ein Ausländer kommt, der denkt, was ist das? Hängt da ein Sack irgendwo oder was? Dead End Road, also diese Straße hat ein Todesende, da kann man sich was drunter vorstellen. So, und jetzt gucken wir es uns nochmal an auf der Karte, ganz kurz. Also die sind hier losgelaufen, da wollten sie links weg, nach Asien rein, und bei der Ober wollten sie nach rechts rüber. Und das hat der Geist Gottes nicht zugelassen. Und dann sind sie da oben entlang gezogen, Richtung Troas. Ja. Sind sie gelaufen und da hat niemand was gesagt. Ja. Es war kein direktes Kommando, aber niemand hat auch gesagt, da nicht. Da sind sie da gelaufen. Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, da warte ich auf ein Wort vom Herrn, auf ein Wort, ich brauche ein Wort vom Herrn. Mach einfach deine Sache, wenn es irgendwo anders abbiegt, dann wird es dir schon sagen. Das ist ganz unkompliziert, ja. Solange alles normal läuft, du deine Bibel liest, hörst, betest, 34 Minuten und 11 Sekunden. Weiter mal. Das habe ich jetzt aus dramaturgischen Gründen schwarz gelassen. Und es erschien dem Paulus in der Nacht, weil da war es ja dunkel, ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, das Evangelium dort zu verkündigen. Ja. Paulus hat ein Gesicht gehabt, also der hat nicht geträumt, sondern hat ein Gesicht gehabt, der hat was gesehen, einen mazedonischen Mann, der gesagt hat, komm rüber und hilf uns. Und dann steht hier, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium, dann sind sie sofort, sind sie losgestartet und haben gesagt, das ist die richtige Richtung, da wir Gott uns haben. Und alle Brüder gemeinsam haben das wieder gemeinsam empfangen. Ja, das war ein Team, Gott hat es denen gemeinsam gesagt, nicht bloß an Paulus. Ich glaube, das ist wichtig, dass so der Heilige Geist immer, wenn er für mich was Persönliches hat, dann muss jemand mal einen Weg gehen, wo die andere den Kopf schüttelt. Das ist so. Ja. Manchmal ist so, da schüttelt jeder den Kopf, der Spender für uns. Aber wenn eine gemeinsame Sache ist, ein gemeinsames Projekt, dann wirkt Gott immer in alle, dass man das gemeinsam mitträgt, gemeinsam die Schwierigkeiten bewältigt und wie auch immer. Die ersten Christen wurden geführt durch die Heilige Schrift, das A und O. Ja. Der Geist Gottes, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kann sagen, was er will. Wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann kannst du es gleich vergessen. Ja. Kleine Anekdote. Nach dem Gottesdienst standen wir mal draußen, meine geliebte Frau und ich, und dann kam ein Besucher, der war zum ersten Mal da, habe ich dann auch nie wieder gesehen. Und da habe ich auch gepredigt an dem Tag. Und dann hat er mir so geschwätzt, ja, er hat so die Gabe der Prophetie, er wird mir gerne die Hände auflegen und mir irgendwie ein Wort vom Herrn geben. Und dann sage ich, ja, bin da ja auch nicht so. Aber ich sage es euch eins, seid gewappnet. Immer gewappnet sein, immer aufpassen. Auf jeden Fall hat er so in Sprachen mit mir gebetet. Und dann sagt er auf einmal, also irgendwie ist das ganz komisch. Ich habe jetzt nichts Spezielles für dich. Ist jetzt kein Witz. Ist wirklich so passiert. Ich habe jetzt nichts Spezielles für dich empfangen, aber Gott hat mir Zeug, wie soll er bei euch zum Mittagessen sein? Ich kenne das, das habe ich selber erlebt, aber ein anderer hat mir einmal gesagt, der hat so immer nur gesagt, der Herr hat mir gezeigt, du sollst mir deine schöne Lederjacke schenken. Wenn das so ist, dann sagt das vorher mir auch, ja. Also wir konnten das dann abwenden, weil wir eh nichts zum Essen gehabt hätten. Und dann war das eigentlich, aber ich habe gedacht, Schneider, wie blöd kann man sein, dass du da überhaupt irgendwie, ich war total überfahren. Ja? Also passt auf, die Heilige Schrift ist wichtig. Gesichte und Prophezeiungen, das haben wir gerade gehört. Ja? Paulus hat ein Gesicht gehabt und es gibt prophetische Worte, liest man in der Apostelgeschichte auch viel. Es gibt Umstände manchmal, die lassen es nicht zu. Den Rat und die Anregung anderer Christen soll man immer ein offenes Ohr haben. Ja? Ein offenes Ohr. Und manchmal spricht, dann merkt man, ja, der hat recht. Ja? Dann spürt man das auch. Durch direkte Mitteilung des Willens Gottes, dass der Herr zu dir persönlich was sagt, dass du ein inneres Zeugnis hast, das kannst du manchmal nicht genau formulieren. Ja? Aber du merkst, du hast so einen inneren Eindruck, da geht's lang. Frage! Wie werden Menschen heute von Gott durch das Lebenslabyrinth geführt? Wie? Hast du mein Ding gelesen? Genauso wie damals. Also da unterscheidet sich das nicht. Wir können das in der Bibel immer wieder nachschauen, gucken, ja, wie hat Gott das früher gemacht und so. Und heute macht das genauso. Und die einzige Voraussetzung, es gibt eine Voraussetzung. Du musst ein Kind Gottes sein, ja? Und eine lebendige Beziehung zu Jesus pflegen. Das ist wichtig. Das ist Voraussetzung. Und das andere, Gott will uns begegnen. Gott will dir begegnen. Gott will uns leiten und führen. Das will er machen. Und das braucht man, weil ohne seine Führung und Leitung, dann landen wir sonst irgendwo. Ja? Das ist ganz wichtig, auch jetzt gerade in dieser Zeit. Wir müssen immer mit dem Herrn in Kontakt stehen. Ja, bin ich noch, läuft es noch so? Ist das noch okay? Oder was ist los? Da habe ich aus dramaturgischen Gründen wieder so gemacht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist kein Mythos nicht, oder irgendwas Mystisches oder was Zauberhaftes, sondern das ist die Wahrheit des Heiligen Geistes. Ja. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Jesus kennt dich und mich. Das ist nicht irgendwas anonymer Gott mit Bart im Himmel oben, sondern es ist eine Person mit einem lebendigen Interesse an dir und an mir. Ja. Dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir das Ziel erreichen. Der kennt uns und es geht, der kennt uns nicht bloß, wenn uns bloß kennt, der Treue, er liebt uns, obwohl er uns kennt, sagen wir es mal so, ja. Sind wir ehrlich, ich bin ehrlich, der kennt mich und liebt mich trotzdem. Und vielleicht gerade wegen dem, ja. Wenn wir so verlorene Schafe sind und wenn wir ihm begegnen, dann haben wir einen Hirte, der uns vorausgeht. Und ich gebe ihm ewiges Leben. Wann fängt das ewige Leben an? Jetzt! In dem Moment, wo du zum Glauben kommst, fängt das ewige Leben an. Du musst nicht warten, bis du stirbst. Das fängt sofort an und du merkst, das ist eine ganz andere Lebensqualität. Das ist was ganz anderes. Ja. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wo gibt es einen Herrn wie unseren Herrn? Nirgends. Nirgends. Ja, da merkst du nichts. Mach mal das und jenes und das und dann schauen wir mal. Nee, da geht's. Angenommen, erlöst, gereinigt, vergeben, neues Leben. Und dann geht es mit ihm auf die Straße, auf die Lebensbahn. Und wenn wir Fehler machen, und Fehler machen wir alle, und sündigen wir alle, dann können wir zum guten Hirten gehen, der sein Blut für uns vergossen hat. Und es ist für unsere Sünden in aller Zukunft vergeben. Ja, das ist mit eingerechnet. Aber wir wollen nicht mehr sündigen. Ja, das sind die neuen Schafe, die wollen nicht mehr sündigen. Die wollen das nicht. Aber ja, der alte Adam, der hockt halt doch manchmal tief nur in uns drin. Aber ist nicht schlimm. Gott wird mit dem auch fertig. Ja. So, jetzt lassen wir uns noch eine kleine Zeit drüber nachzudenken. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Das ist die Frage aller Fragen. Bist du schon ein Kind Gottes? Ohne das kannst du nicht seine Stimme hören. Ja? Und ohne seine Stimme gehst du in die Verlorenheit. Da gehst du verloren, da bist du ahnungslos, da bist du in der Nacht draußen. Da weißt du nicht, wo es lang geht. Und darum ist es wichtig, Kind Gottes zu werden. Gibt es etwas in deinem Leben, welches das Reden des Herrn nicht durchdringen lässt. Ja. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Unvergebenheit, Stolz oder irgendwelche Dinge, die in deinem Leben, ja, da denkst du, ich höre von Gott gar nichts mehr. Kennt ihr Don Camillo? Also die älteren Geschwister kennt und müsst ihr euch kaufen, müsst ihr gucken, ja. Italienischer Priester mit einem kommunistischen Bürgermeister, die haben sich immer in der Wolle. Und eines Tages, als Don Camillo einen schweren Eichentisch auf so ein paar Kommunisten geschmissen hat und wo es mehrere Verletzte gegeben hat, hat der Bischof gesagt, er hat jetzt die Schnauze voll, er schickt ihn jetzt in ein Bergdorf. Ja. Und dann ist er in ein Bergdorf aufgekommen. Seine stolze Kirche war so ein kleines Hütterli und da sind zwei alte Frauen drin gesessen und da hat er die heilige Messe mit einer unheimlichen Lust abgehalten. Das hat man den angesehen. Und der Herr hat nicht mehr mit ihm geredet. Kein Rede mehr. Er hat mit ihm geredet, aber kam nichts mehr zurück. Und dann hat er gedacht, ich muss zurück in meine Kirche und muss das schwere Kreuz holen und das trage ich dann der Apennin rauf. Und dann ist der Herr wieder bei mir. Und dann ist er dann untergefahren, hat sich das Kreuz geholt aus der Kirche, ist im Schnee treibend, ist er zu seiner Kapelle hinauf und ist ein paar Mal unter der Last, das war ja so ein Riesenkreuz, ja, und da hing Jesus, der hölzerne Jesus auch noch dran. Und dann ist er unter dieser Last zusammengebrochen Und dann haben wir mit Jesus geredet und dann hat Jesus wieder mit ihm geredet. Und er sagte, Herr, du redest wieder mit mir. Warum hast du nichts gesagt? Und er hat gesagt, ich habe immer geredet. Aber deine Ohren waren so von Stolz verstopft, dass meine Stimme dich nicht mehr erreicht hat. Und das ist so, finde ich, so toll. Ja? Wir hören manchmal Gottes Stimme nicht, weil unsere Ohren mit irgendwelchen Dingen voll sind, wie das unsere geistlichen Ohren. Ja? Und das möchte der Herr beheben. Ja? Er will zu uns reden, er will seinen Kontakt, er will mit seiner Liebe mit uns austauschen. Ja? Das, in einer Beziehung zu leben, das ist immer, das sind immer zwei Sachen, du und ich, und das geht immer in Austausch, das ist keine Einbahnstraße. Wir haben einen lebendigen Gott im Himmel, der reden will zu uns. Ja, dann ist vielleicht jemand in einer schwierigen Lage, im Labyrinth drin, und weiß nicht, wo es lang geht. Kommt manchmal vor. Ja. Auch als Christ kommt es vor, denke ich, wie geht es hier? Ich weiß nicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche ein Wort vom Herrn, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, komm zu Jesus. Ja. Und das machen wir heute so, der Armin kommt zum Gebet und dann wer das Bedürfnis hat, ja, Armin, kommst du mit deinen Mitgliedern? Ja, wenn jemand das Bedürfnis hat heute Morgen, dass er einfach das sagen kann, loswerden kann, und da passiert nichts, die werden miteinander beten, wir werden mit euch beten. Und schon allein was zu sagen und einen Zuspruch zu bekommen, das hilft unheimlich, sage ich jetzt mal. Ja. Und unser Gott ist ein gnädiger Gott. Ja. Er ist barmherzig, gnädig und langsam zum Zorn. Ja. Und wenn irgendwas ist, dann komm halt morgen zu Jesus. Die Band wird spielen, die wird ein Lied spielen. Und dann beten wir. Und der Herr wird helfen. Amen. Ja.